Möchte uns auch alle ganz herzlich begrüßen in dieser Morgenstunde und wünsche so sehr, dass der Herr Jesus uns ja in seinem Wort auch heute Morgen wiederum begegnen möchte. Der bekannte Kirchenvater Augustin wurde einmal gefragt, was ist die erste Tugend eines Christen? Und er hat sofort gesagt, Demut. Und die zweite Tugend? Sagt er wieder Demut. Und die dritte Tugend eines Christen? Und er sagt wieder Demut. Was bedeutet eigentlich das Wort Demut? Es ist zusammengesetzt aus zwei Wörtern. Zum einen des Dio, das bedeutet Knecht, bedeutet Diener zu sein. Und dann der zweite Teil dieses Wortes Mut, das bedeutet mehr eine Gesinnung des Dienens eben auch zu haben. Und so, wenn wir die beiden Wörter oder Wortbedeutungen zusammenführen, dann können wir sagen, das Wort Demut bedeutet die Gesinnung eines Dienenden. Und hier aber, wir werden ja in die Tiefe der Schrift auch reingehen, es ist keine passive Handlung, sondern etwas ganz, ganz Aktives, was von uns aus auch ausgehen muss, was auch eben umgesetzt werden muss. Und darum ist das Thema auch für die heutige Morgenstunde, halte dich zu den Niedrigen. Halte dich zu den Niedrigen. Wir haben einmal die Niedrigkeit, das heißt die Demut hier in dem Gedanken, aber auch etwas, was wir persönlich auch tun müssen, halte dich, ja, hier ist eine gewisse Aufforderung auch drin. Wir haben ein Vers aus Jakobus 4, Vers 6, der uns, denke ich, auch sehr gut bekannt ist. Da heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Der Hochmütige erhält viel zu hoch von sich persönlich und dem Hochmütigen und dem Stolzen ist keine Verheißung gegeben, sondern es steht, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Das heißt, der, wo demütig ist, der wird sozusagen in der Gnade gestützt, geleitet, dem hilft auch Gott. Und nun, wenn wir dieses Thema jetzt gemeinsam auch durchgehen wollen, so wollen wir jetzt in die Schrift auch reingehen und zum einen den Gedanken betrachten, wir als Menschen leben doch in Ungehorsam Gott gegenüber. Die Sünde ist ja zu allen Menschen auch hindurchgedrungen und darum haben wir bereits im Propheten Micha, Kapitel 6, Vers 8, auch ein Aufruf an die Menschen schon des Alten Testamentes. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Und dieses Demütigsein, das können wir ja nicht irgendwie von uns aus einfach so erbringen, weil der Mensch von sich aus eben diese Eigenschaft nicht hat, sondern er ist mehr dazu da, um über andere zu herrschen, den anderen Anweisungen zu geben, das Ich ist eben doch so ganz, ganz stark auch ausgeprägt. Und darum sagt der Prophet Jesaja, im 57. Kapitel, 15. Vers, denn so spricht der Hohe und der Habene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die einen zerschlagenen und demütigen Geist haben, um den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen zu beleben. Da, wo der Mensch in Sünde lebt, lebt er ja in Gottes Ferne. Und jetzt sagt Gott, er wohnt bei dem Menschen. Und er sagt jetzt natürlich auch die Voraussetzungen, die Kriterien, und zwar beim Menschen, die einen zerschlagenen und demütigen Geist auch haben. Und wir kommen um diesen Gedanken der Demut, des sich Beugen vor Gott. Ja? Wenn wir wirklich in die Verbindung mit Gott kommen wollen, da kommen wir nicht umhin. Es gibt keinen anderen Weg. Gott ruft uns in die Nachfolge, aber der Mensch, der in Auflehnung gegen Gott lebt, er ist jetzt aufgefordert, den Weg wirklich der Demut, das sich Beugen vor Gott auch gehen. Das Anerkennen, so wie er bisher gelebt hat, das entspricht nicht dem Wort Gottes, den Gedanken auch Gottes. Und aber dann diese wunderbare Verheißung, die wir aus diesem Vers auch entnehmen können, wenn sich der Mensch demütigt, ja, wenn er sich beugt vor Gott, dann heißt es hier, und Gott wird den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen beleben. Gott wird neues Leben, ja, diesem Menschen geben, der bereit ist, sich vor Gott zu beugen. Vor Gott zu beugen bedeutet ja Folgendes, dass wir einfach die Autorität Gottes in unserem Leben anerkennen. Nicht meine Gedanken, nicht meine Überzeugungen im Leben sind maßgebend, sondern das, was Gott in seinem Wort uns auch hinterlassen hat. Das bedeutet es persönlich, ja, sich unter das Wort sich zu beugen, sich vor Gott auch sich zu demütigen. Nun sagt Apostel Paulus in Galater 6, Vers 14, es liegt mir aber fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Das ist die Folge sozusagen, wenn ein Mensch in Christo ist. Ja? Er rühmt sich sozusagen nicht seiner eigenen Errungenschaften, seiner Gaben, sondern Apostel Paulus sagt, wenn ich mich rühmen sollte, dann gibt es eigentlich nur eins. Und zwar, ich rühme mich des Kreuzes, weil ich mich dessen bewusst bin, dass ich Sünder war und getrennt von Gott. Und nur weil Jesus Christus auf unsere Erde gekommen ist, für mich persönlich gestorben ist, sein Blut für mich geflossen ist, darum bin ich in Christo, und das gibt mir doch persönlich wirklich diese Freudigkeit, von dem auch die Sänger des Chores uns auch gesungen haben. Das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und darum können diese Menschen, die in Christo sind, sich wirklich auch des Kreuzes auch rühmen. Aber nun ist die Frage, wenn ein Mensch eben in Christo ist, wie geht dann sein Leben überhaupt auch weiter? Wir haben ja schon mehrmals, denke ich, auch diesen Gedanken gehört, wenn wir in die Nachfolge treten, dann begeben wir uns in die Schule Jesu. Ja, das haben wir schon gehört. Das heißt, es ist nicht nur wichtig, dass wir die Gnade annehmen, dass wir in Christus sind, sondern wir befinden uns jetzt in der Schule Jesu und Gott arbeitet an uns, er möchte uns etwas beibringen. Er möchte sozusagen durch uns arbeiten, ja, dass andere Menschen gesegnet werden, dass sie zu Christus auch geführt werden. Und nun, wenn wir den Plan Gottes mit uns Menschen bei diesem Thema verstehen wollen, dann müssen wir uns natürlich wenden zu Jesus selber und erstmal betrachten, wie hat Jesus, der ja uns in allem ein Vorbild ist, ja, wie hat er diesen Gedanken uns vorgelebt? Und wir haben ja diesen sehr bekannten Zusammenhang aus Philipper 2. Hier lesen wir von dem 5. Vers, dann heißt es, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war, der, als er in göttlicher Gestalt war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte und Knechtsgestalt annahm, den Menschen gleich und dem Äußeren nach als ein Mensch erkannt wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch hoch erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. In dem Plan Gottes war es angedacht, die Menschen, die eben durch die Sünde sich von Gott entfremdet haben, durch seinen Sohn Jesus Christus auch zu retten. Und nun merken wir, hier wird uns etwas gesagt, dass der Herr Jesus sich erniedrigt hat. Hat er es in dem Sinne gezwungen gemacht oder war das freiwillig von ihm gewesen? Es war freiwillig gewesen, ja. Wir lesen hier in dem 8. Vers, er erniedrigte sich selbst. Es war nichts Gezwungenes, sondern er hat dem Plan Gottes zugestimmt. Und nun wollen wir einfach nun mal diesen Gedanken betrachten. Jesus Christus, der Schöpfer unserer Erde, des Himmels ist, der uns Menschen geschaffen hat, er wird jetzt zum Geschöpf und erniedrigt sich jetzt so, dass er auf unsere Erde auch kommt. Wir haben weitere Hinweise in der Schrift, dass es dem Herrn Jesus während seiner Erdenzeit auf Erden um nichts anderes ging, als den Willen des Vaters zu erfüllen. Und meine Lieben, der Heilsplan Gottes, er wäre völlig unmöglich vollendet worden, wenn ich Jesus wirklich in dieser Herzenshaltung so geblieben wäre. Ja, dass er sagt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und wenn es dieser Plan ist, dann gehe ich diesen Weg auch freiwillig. Meine Lieben, schon dieser Schritt, das war eine ganz, ganz große Demütigung gewesen. Gott selber wird zum Geschöpf. Aber dann beginnt ja sein Leben hier auf Erden und als Bibelleser sind wir doch bestens informiert, ja? Wie er in das Seine kam, in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Dann lesen wir so viele Schriftstellen, wie Menschen ihn eine Falle stellen wollten, ja, wie sie ihn belauert haben, wie sie ihn überführen wollten, dass er vielleicht irgendein falsches Wort gesagt hätte. Und all diese Dinge. Und das Ganze hat aber gemündet, dass er sein Leben für uns Menschen am Kreuz auf Golgatha gelassen hat. Welch eine Erniedrigung, dass der Schöpfer sich verspotten lässt, er lässt all die Erniedrigung, all die Missverständnisse sozusagen über sich ergehen. Er liebt die Menschen, weil er weiß, es gibt nur den einen Weg. Es gibt keinen anderen Weg und darum war er demütig, ich sag mal, bis zum letzten Schritt. Und hat all das ertragen, was andere Menschen ihm zugefügt haben. und hat sein Leben auch für uns gelassen. Aber dann, und das ist, denke ich, das gehört auch zu diesem Thema, auch dazu, dieser 9. Vers. Darum hat ihn Gott auch hoch erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen auch ist. Und es gibt keinen anderen Namen, der uns gegeben ist, in dem wir Heil und Errettung finden können. Das ist der Name Jesu Christi. Da, wo Christus zuerst durch dieses tiefe Tal der Demut hindurch musste, wird er jetzt sozusagen geehrt. Ja? Geehrt, dass er würdig war, diesen Weg zu gehen, dass er bis zum Schluss durchgehalten hat. Er ist sozusagen Grund und Ursache auch unserer Rettung. Wir haben eine Aussage von dem Herrn Jesus, was er von sich sagt, Matthäus 11, Vers 29 und 30. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das war wiederum nichts, was Gott ihm aufgebürdet hat. Das war nichts, was irgendwie gezwungenermaßen von ihm kam, sondern er ist freiwillig diesen Weg auch gegangen. Und nun, wenn das Wort Gottes uns sagt, dass wir Jesus doch ähnlich werden sollen, haben wir jetzt einen Maßstab, ja, wie der Herr Jesus selber es uns hier auf Erden auch vorgelebt hat. Und nun ist die große Frage, warum ist es für uns als Nachfolger Jesu Christi so wichtig, dass wir eben diese Herzenstugend, die Demut auch besitzen, dass wir wirklich in dieser Herzenshaltung auch wandern. Nun zum einen, diese Herzenshaltung, sie hilft uns nicht nur am Tag des Heils, ja, sich zu demütigen, sich zu beugen vor Gott, sondern diese Herzenshaltung, sie hilft uns immer wiederum, wenn wir durchs Leben gehen, eigentlich, wie soll ich sagen, zu reflektieren, zu verstehen, wer wir Menschen tatsächlich sind. Ich habe eine Begebenheit gelesen. Es gab einen sehr bekannten Chirurg, den Professor Sauerbruch. Er ist 1951 schon verstorben. Und er war sehr bekannt, dass er eben Operationen sehr geschickt auch durchführen konnte, auch komplizierte Sachen. Und er war nicht nur in Deutschland hier bekannt, sondern auch über die Grenzen hinweg. Und eines Tages hat er einen Menschen, einen Patient aus England auch behandelt. Und das war eine längere Geschichte, bis der Mann dann auch genesen ist. Und als er wirklich so hergestellt war, bei einer Visite, hat er dann die Hände von Sauerbruch genommen und hat dann so gesagt: Ich danke Ihnen und Ihren wunderbaren, genialen Händen. Und der Professor Sauerbruch hat sofort seine Hände zurückgenommen und hat dann Folgendes gesagt: Danken Sie nicht mir und meinen genialen Händen, sondern dem genialen Schöpfer, der mir diese Gabe gegeben hat. Sehr beeindruckend. Für einen Menschen, der ja im Prinzip die Ehre für sich, hätten wir sagen würden, ja doch nehmen können. Er hat doch die OP durchgeführt, er hat sich eingesetzt, das war mit Sicherheit alles nicht so einfach gewesen, aber er hat die richtige sozusagen Stellung auch dazu gehabt. Und mir kam so der Gedanke, wenn wir in unserem Beruf, wir wollen das ja immer auf uns persönlich auch anwenden, wenn wir in unserem Beruf Anerkennung, wenn wir in unserem Beruf Lob erhalten, geben wir dann Gott dafür die Ehre? Vielleicht wird der eine oder der andere sagen, ja, im Herzen mache ich das. Aber wisst ihr, dieser Professor Sauerbruch, er hat die Ehre vor den Menschen Gott gegeben. Und das ist ein großer Unterschied. Vor den Menschen hat er sich so gedemütigt, dass er eben nicht das Ganze sich auch zugeschrieben hat, sondern eben auch Gott die Ehre gab. Und darum, meine Lieben, ist es so wichtig, dass wir in dieser demütigen Herzenshaltung durchs Leben auch gehen. Es zeigt uns immer wiederum, ja, wir sind nur Menschen und Gott hat mir die Gabe gegeben und ich darf die Gabe, die Gott mir gegeben hat, zum Nutzen auch der Menschen auch einsetzen. Aber was wäre, wenn Gott mir persönlich diese Gabe nicht gegeben hätte? Da bin ich ja von der Wertigkeit kein schlechterer Mensch, wisst ihr, ja? Oder wenn Gott uns eine Gabe, eine besondere Gabe gibt, dann bin ich auch kein besonderer Mensch, der irgendwas ganz, ganz Sonderbares ist. Sondern der Geist ergibt Gaben, wie er will. Und darum ist es so wichtig, auch das zu verstehen, alles, was wir haben, das kommt alles von Gott. Wir dürfen es einsetzen zum Nutzen der Menschen, zur Ehre Gottes vor allem. Und darum soll durch unser Leben auch Gott gepriesen werden. Ein anderer Gedanke ist, warum wir diese demütige Haltung für unser Leben auch brauchen. Das wird uns im 1. Petrus 5, Vers 6 auch gesagt. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Wir haben jetzt wieder diesen Hinweis, der unser Thema auch ist. Haltet euch zu den Niedrigen. Apostel Petrus sagt hier so, so demütigt euch. Das ist wiederum etwas, was in unserem Machtbereich steht, ja? Wir können es tun, wir können es aber auch nicht tun. Und darum dieser Aufruf, wir können sagen, es ist sogar ein Befehl, oder? Es ist ein Befehl, so demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Und warum ist es so? Warum ist es so wichtig? Nun zum einen, dass wir hier wiederum in dem praktischen Leben anerkennen, das, was Gott mir gegeben hat, Heil und Erlösung, das kann ich ja nur durch mein praktisches Leben, ja, durch meine Herzenshaltung in gewisser Weise in Dankbarkeit Gott wiederum bringen. Das heißt, meine persönliche Liebe Gott gegenüber für das, was er an mir getan hat, ja, meine Dankbarkeit, das bringe ich eben durch den Lebensstil, ja, durch den Lebenswandel, bringe ich das Ganze auch zum Ausdruck. Und wenn wir uns dann auch demütigen, so heißt es hier, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Mit Sicherheit ist es so, dass Gott seine Kinder immer wiederum, ja, stärken wird, bestätigen wird, auch in ihrem Leben. Aber wisst ihr, dieses Erhöhen, tatsächlich, das können wir nur auf die Zeit, die noch vor uns liegt, auch anwenden. Da lesen wir in Johannes 17, Vers 24, da sagt Herr Jesus in seinem Gebet, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sind, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. An einer anderen Stelle hat er gesagt, ich gehe hin, um euch die Wohnungen zu bereiten. Und wenn ich dann wiederkomme, dann werde ich euch zu mir auch holen. Das ist wirklich dieses Erhöhen, wenn wir bis zum Ende unserer Tage Gott treu bleiben, ihm von ganzem Herzen dienen und eben dann auch in dieser demütigen Stellung auch wandern. Nun, warum ist es noch wichtig, dass wir in Demut auch wandern? Und wir können sagen, Gott hat doch uns den Auftrag gegeben, Menschen, die ferner von Gott sind, zu Jesus zu führen. Das ist unser Auftrag. Das heißt, wir müssen uns vergegenwärtigen, wir leben in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Das heißt, wir sind umgeben von Menschen, die, so wie wir auch früher, eben ich-bezogen sind, die ihre Ellbogen auspacken, wenn es darum geht, vielleicht bestimmte Ziele zu erreichen. Menschen, die bereit sind, um gewisse Ziele zu erreichen, vielleicht den anderen schlecht zu machen. All die Mittel sind dem sündigen Herzen völlig vertraut. Und in dieser Welt leben wir als Christen. Und darum ist es doch so wichtig, meine Lieben, dass wir auch hier betrachten, was möchte eigentlich Gott von uns? Wird wirklich jeder Mensch, der weiß, dass wir jetzt Christen sind, uns wohlgesonnen sein? Wird uns jeder Mensch irgendwie streicheln und sagen, ich finde das echt super, das ist eine tolle Sache, ich gehe zwar nicht den Weg, aber du geh mal. Manche Menschen sind gleichgültig in dieser Sache. Aber wisst ihr, wir werden in einer gefallenen Welt, oder es wäre eine völlig falsche Erwartung, wenn wir uns für Christus, für die Nachfolge entschieden haben, dass wir dann mit dem Lob der Menschen auch rechnen. Das ist eine völlig falsche Einstellung. Gott sagt vielmehr, wenn wir in die Nachfolge treten, dann soll es uns bewusst sein, dass wir die Kosten der Nachfolge auch erwägen. Das kann mit Verfolgung einhergehen, mit Verachtung und so weiter. Wir haben einen Vers, was Apostel Paulus an Timotheus auch schreibt, 2. Timotheus 2, Vers 24. Ein Diener des Herrn soll nicht streiten, sondern freundlich gegen alle sein, fähig zu lehren und Böses zu ertragen. Ein Diener des Herrn muss fähig sein, Böses zu ertragen. Mein Apostel Paulus hat es mit Sicherheit auch auf die Diener des Wortes angewandt, aber wir können diesen Gedanken auf alle anwenden. Ja? Ein jeder Einzelne, der in die Nachfolge tritt, er muss bereit sein, Böses zu ertragen, um Christi willen. Wir haben in dem Einleitungswort einige Verse gelesen und ich möchte nur aus Römer 12 zum Beispiel den 14. Vers lesen. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Ich weiß nicht, ob von uns jemand wirklich eine offene Verfolgung schon erlebt hat. Wo es wirklich darum ging, es geht jetzt um Leben und Tod, ja? Und wisst ihr, wenn wir sogar in so einer Situation sind, dann sagt uns Gott das Wort, dass wir diese Menschen segnen sollen und ihnen nicht fluchen sollen. Ist das ein hoher Maßstab? Ich glaube, der ist sehr hoch, ja? Und trotzdem ist es Gottes Wort. Verse 17 bis 21. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem, seid auf Gutes bedacht gegenüber allen Menschen. Ist es möglich, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Ein sehr schöner Vers, sofern es an uns liegt. Ja? Was in unserem Wirkungsbereich ist, sollen wir mit allen Menschen Frieden halten. Aber das bedeutet genauso, es wird Situationen geben, da gibt es keinen Frieden. Menschen sind nicht wohlgesonnen. Ja? Es gibt keinen Frieden und durch solche Situationen müssen wir durch. Da heißt es, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Ist er durstig, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, dann wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das ist richtig herausfordernd. Wenn Menschen uns Böses tun, wir haben Gefühle, wir können das Ganze verarbeiten, auch von den Gedanken, wir spüren, es ist eine Ungerechtigkeit da. Und trotzdem entschließen wir uns ganz bewusst, ja, diesen Weg der Demut zu gehen und Menschen eben zu vergeben und es ihnen nicht nachzutragen. Und wenn es hier heißt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse, so ich glaube, Apostel Paulus hat es gut auf den Punkt getroffen. Wir werden uns überwinden müssen. Ja? Es ist nicht so, wenn uns etwas geschieht, was dem Fleische wehtut, dass wir es irgendwie so ganz leicht abschütteln und sagen, na gut, so, das werde ich irgendwie mit Leichtigkeit schaffen. Sondern, wenn es uns persönlich betrifft, wenn es unser Fleisch betrifft, dann werden wir viel Gnade brauchen, um das Ganze wirklich auch überwinden zu können. Ein anderer Gedanke, der mir so groß geworden ist, haben wir, wenn wir ja vielleicht auch persönlich vielleicht von jemandem gedemütigt werden, will ich mal so sagen, schon dafür auch gedankt? Das ist vielleicht eine etwas merkwürdige Frage. Haben wir für Situationen, ja, wo Gott uns wirklich durch das Tal der Demut führt, haben wir dafür Gott schon gedankt? Ich glaube, das liegt unserem Fleisch auch nicht so nahe, ja? Überhaupt auf den Gedanken zu kommen, dafür auch noch zu danken. Es reicht ja schon, dass wir es irgendwie ertragen müssen, dass wir uns überwinden müssen, ja, dass wir es nicht irgendwie vergelten, aber zu danken. Psalm 119, das sind zwei Verse, Vers 71, es ist gut für mich, dass du mich gedemütigt hast, damit ich deine Ordnungen lerne. Dann Vers 25, Herr, ich weiß, dass deine Gerichte gerecht sind. In Treue hast du mich gedemütigt. Es ist gut für mich, dass du mich gedemütigt hast. So der Gedanke, da muss man erst mal hinkommen, ja? Dass man anfängt, für solche Situationen auch noch Gott zu danken. Und ich möchte uns nochmal erinnern, wir sind ja in der Schule Jesu. Und wir beten, Gott möchte uns persönlich, Gott näher bringen, ja, dass wir Gott ähnlicher werden sollen, dass er uns geschickter machen soll für den Dienst. Das ist, denke ich, alle so Sätze, die wir wirklich aufrichtig vor Gott auch beten. Aber wisst ihr, Gott erhört auch Gebet. Gott erhört Gebet und er führt uns dann Wege, ja, wo wir auf einmal denken, Mensch, irgendwie passt es mir gar nicht, aber das sind genau die Wege, die ich, die du vielleicht persönlich jetzt gerade gebraucht hast. Und hier, meine Lieben, hier ist ein ganz besonderes Geheimnis auch dahinter. Es ist gut, dass du mich gedemütigt hast, sagt der Psalmist und er wendet sich ja an Gott. Das heißt, Gott hat einen Plan mit mir, mit einem jeden von uns und er führt uns in Situationen hinein, Er lässt Situationen zu, aber sehr oft ist es doch so, dass wir eben mit Menschen, ja, unser Leben bestreiten, mit Menschen zu tun haben und dass dann eben Menschen uns eigentlich demütigen und nicht Gott. Meine Lieben, es ist doch nicht so, dass Gott, ich weiß gar nicht, welches Bild ich jetzt richtig so zeigen soll, dieser Strenge, ja, der einem Schüler eines so richtig auswischen möchte, ja, dass er sagt, so, ich schaue mal, dass ich so richtig die passende Situation finde, dass er mal so richtig verspürt, ja, was es heißt. So ist Gott nicht, ja. Gott ist ein Gott der Liebe und er möchte uns Lektionen lernen, ja, aber er wendet es so an, sagt er, dass wir es auch ertragen können, ja, das berücksichtigt alles Gott. Und doch können wir so sagen, Gott lässt diese Situation zu, dass wir von Menschen in unserem Leben gedemütigt werden. Und hier ist eben das Geheimnis. Schaut mal, der Mensch, der eben sich falsch verhält, will ich mal so sagen, ja, der muss sich einmal vor Gott für sein Tun verantworten. Das ist ganz klar. Aber derjenige, der jetzt gedemütigt wurde, der hat auch die Wahl, jetzt so zu handeln oder anders zu handeln. Sprich, das Ganze anzunehmen aus der Hand Gottes und zu verstehen, Gott arbeitet an mir persönlich. Es geht in erster Linie nicht um den anderen. Er wird sowieso sein Urteil bekommen. Jetzt geht es um mich persönlich. Und das Ganze wirklich anzuerkennen und anzunehmen, da muss ich sagen, so arbeitet eigentlich bloß Gott mit uns. In dieser Weisheit, ja, dass er Situationen herbeiführt, wo die eine Person und die andere gleichzeitig sozusagen eine Prüfung ablegen müssen. Wir haben in Philipper 2, Vers 3 einen Vers: Tut nichts aus Streitsucht oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Tut nichts aus eitler Ehre willen, sondern auch, ich sag mal, unter den Geschwistern, unter den Gläubigen ist immer der Gedanke, den anderen höher zu achten. Wenn man zusammenarbeitet, an einem Ziel auch zu arbeiten, jeder hat seine Gaben, seine Stärken, jeder hat aber auch seine Schwächen. Und ich denke, auch das muss uns bewusst sein. Ja? Und das bedeutet natürlich auch, dass wir uns gegenseitig auch tragen müssen. Aber wisst ihr das? Wenn wir von anderen Menschen gedemütigt werden, dann ist es, glaube ich, viel leichter, wenn wir sagen, es sind Leute von außen, es sind Ungläubige, ja, so, da wird Gott schon die richten, der wird sozusagen, die werden ja an den richtigen Ort auch irgendwann mal kommen. Aber viel schwerer fällt es uns, wenn wir in Situationen hineinkommen, wo die andere Person sagt, sie dient auch Gott. Und das fordert uns richtig heraus. Ich möchte uns einen kleinen Abschnitt vorlesen, was uns der bekannte Prediger Spurgeon hinterlassen hat. Und er sagt so: Bei nassem und schmutzigem Wetter ist die Türmatte in einem Hause eines der nützlichsten Dinge, und solche Türmatte beklagt sich nie über die Personen, welche ihre Stiefel an ihr abputzen, weil sie gerade zu diesem Zweck daliegt. Und wenn ihr willig geworden seid, die Leute ihre schmutzigen Stiefel an euch abreiben zu lassen, werdet ihr dahin kommen zu fühlen, welche kapitale Matte bin ich doch, wie schön, dass da eben einige Leute ihre Stiefel an mir reinigen konnten. Sie fanden einige Fehler an mir, aber währenddessen fanden sie an anderen keine Fehler. Mir hat das nicht geschadet, aber es hätte einem anderen schaden können. Und so leiste ich gute Dienste, indem ich das trage, was mich nicht sonderlich beleidigt. Eine Aussage, die mich persönlich sehr getroffen hat. Ich glaube, so eine Aussage wird niemand machen, der irgendwie sich mit der Thematik nicht auskennt. Ja? Spurgeon hat es gesagt, weil er es persönlich erfahren hat, das war persönlich erprobt und darum konnte er es überhaupt auch schreiben und uns, die wir auch in der Nachfolge noch stehen, dass es uns eben ja wirklich auf den Kern auch bringt, um was geht es. Und meine Lieben, dieser Gedanke, er ist sehr zweischneidig. Zweischneidig insofern, weil wir doch ein jeder Mensch eine Würde hat. Ja? Jeder Mensch ist eben ein Mensch. Ja? Er ist keine Türmatte. Ist doch so. Es ist so. Jeder Mensch, er hat eine Würde. Und doch in diesem Sinne, es ist ja dieses Bewusste, ja? Dieses Bewusste, sich beugen und wissen, wenn der Mensch sich jetzt mir gegenüber auch falsch verhalten hat, wie gesagt, er muss sich verantworten vor Gott. Aber ich persönlich darf zu Gott kommen, ihn um Gnade bitten, um Kraft, um Weisheit, auch diese Situation eben auch zu tragen. Und es ist so interessant auch hier, wenn wir wirklich diese Tiefe hier verstehen, dass man sich wirklich als Mitarbeiter Gottes sieht. Ja? Ein Mensch hat vielleicht, ja, wie man so sagt, einen schlechten Tag gehabt. Vielleicht hat er irgendwelche Sorgen gehabt, mit denen er nicht zurechtgekommen ist. Und ich bin jetzt die erste Person, wo er sich vielleicht ja, abreagiert. All das kennen wir in unserem Leben. Und das meine ich richtig einzuschätzen, vielleicht hat die Person das in dieser Art auch nicht böswillig, ja, sondern aus dem Gefühl heraus auch etwas gemacht. Die wird es vielleicht ein paar Tage später bereuen. Ja? Und darum ist es so wichtig, wie wir persönlich uns auch hier verhalten. Es gibt andere Verse, die mich so berührt haben. 1. Petrus 5, Vers 5. Alle aber ordnet euch einander unter und umhüllt euch mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und Kolosser 3, Vers 12, so zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Was sagen uns diese zwei Verse? Zum einen, der erste Vers sagt uns, umhüllt euch mit Demut. Und der zweite Vers sagt, zieht an. So, was meinen hier jetzt die Schreiber? Wir können ja vielleicht so ein Bild nehmen, es ist ein Kleidungsstück, ja? Ein Kleidungsstück, das wir sozusagen, mit dem wir uns umhüllen. Oder was wir auch anziehen können. Sprich, hier ist der Gedanke, es ist eine ganz besondere Gabe, ja? Diese Demut, eine besondere Tugend, das sollen die Christen haben, die Nachfolger Jesu. Aber das wird uns in dem Sinne nicht einfach so in den Schoß gelegt, denn Beginn sozusagen, wo wir uns demütigen, das ist am Tag des Heils. Das ist so. Aber dann ist es wichtig, sozusagen mit diesem Kleidungsstück umhüllt zu sein und es sozusagen bildlich gesprochen immer wiederum bewusst anzuziehen. Es ist unsere Entscheidung, es anzuziehen oder auch nicht anzuziehen. Und darum ist es für mich auch so groß geworden, diese Herzensdemut, die können wir uns auch nicht selber irgendwie nehmen, ja? Sondern wenn wir uns eigentlich die Autorität Gottes in unserem Leben anerkennen, dann wird Gott uns diese Gnade, diese Kraft geben, ja? Diese Demut, das Ganze wirklich auch zu tragen. Die Demut, sie ist nicht in uns eigentlich zu finden, sondern es ist auch alles eine Gnade Gottes. Wir kennen doch dieses Bild, dass anstatt unserem zerlumpten, schmutzigen Kleid, wo wir noch in Sünde gelebt haben, das Kleid der Gerechtigkeit gegeben wird. Ja, das heißt, wir sind rein, wir sind freigesprochen von der Sünde. Und jetzt wird uns nochmal sozusagen bildlich ein Kleidungsstück angeboten, was dieses Kleid der Gerechtigkeit umhüllt. Und das ist eben das Kleidungsstück auch der Demut. Und das bedeutet, meine Lieben, wir haben eine gesunde Selbsteinschätzung uns gegenüber. Wir erkennen die Autorität Gottes auch an und wir erkennen, dass wir in völliger Abhängigkeit von Gott auch leben und unseren Dienst auch vollbringen. Völlige Abhängigkeit. Und dann ist da noch ein Gedanke. Wir haben gelesen, dass wir uns demütigen sollen unter die gewaltige Hand Gottes. Wisst ihr, wenn wir uns demütigen unter die gewaltige Hand Gottes, dann ist ja die Hand Gottes über uns. Ja? Dann sind wir, meine Lieben, beschützt vor allen Angriffen Satans. Das ist so ein wichtiger Gedanke. Wenn wir uns gefragt haben, warum sollen wir demütig sein? Warum sollen wir so leben? Dann ist hier nochmal eine Antwort. Das ist zu unserem persönlichen Schutz, zu unserer Errettung. Wenn sich ein Mensch sozusagen sich aus diesem Schutz oder von dieser Hand Gottes irgendwie rausbegibt, dann ist er den Angriffen Satans auch ausgesetzt. Und darum ist es so wichtig, diese Demut, gesunde Selbsteinschätzung, die Anerkennung der Autorität Gottes in unserem Leben und zu verstehen, wenn Gott mich diesen Weg führt, dann ist es immer für mich persönlich auch zum Besten. Wenn ich jetzt ein Fazit ziehen soll, dann ist es, denke ich, für uns als Menschen schon nicht einfach, die wir in Sünde leben, in Ungehorsam Gott gegenüber. Und wenn wir durch das Wort überführt werden von unserem sündigen Wesen, dann anzuerkennen, Mensch, ich habe eigentlich gedacht, ich bin ein guter Mensch, aber das Wort sagt etwas anderes. Und dieser Schritt, sich beugen, das fällt vielen Menschen sehr, sehr schwer. Das fällt, glaube ich, jedem Menschen schwer. Aber meine Lieben, es gibt keinen anderen Weg. Aber was uns als Menschen, und ich sage bewusst auch als Kindern Gottes, auch sehr schwer fällt, in der Nachfolge eben das zu ertragen, vielleicht all das Böse, ja, was manchmal in unserem Leben auch vorkommt. Wisst ihr, sich schlussendlich vor Gott zu beugen, da sagt jeder, wer ein bisschen vernünftig auch nachdenkt, der sagt, okay, da kann ich sowieso nicht ankämpfen. Ja? Gott ist Gott, ich bin Mensch. Ja? Also hier zu kämpfen gegen Gott ist ja völlig auswegslos. Aber wenn es darum geht, sich vor einem Menschen zu demütigen, das ist schon etwas anderes. Ja? Da sage ich, ich stehe auf der gleichen Höhe. Das fällt uns viel, viel schwerer, glaube ich. Und darum möchte ich uns einen Vers zum Schluss auch geben von dem Prophet Zephania, Kapitel 2, Vers 3. Sucht den Herrn, alle ihr Demütigen im Lande, die ihr seine Rechte haltet. Sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. Dieser Suchen den Herrn und Suchen der Demut, das hängt so eng auch zusammen. Und das wünsche ich einem jeden Einzelnen, dass wir wirklich jeden Tag aufs Neue wirklich bitten, ja, dass Gott uns den Weg führen soll, der für mich persönlich auch zum Besten ist. Gott segne uns. Amen. Die Kinder können nun auch zur Sonntagsschule gehen. Und wir wollen gemeinsam auch das Lied Nummer 292 singen. Es gibt einen seligen Gnadenstand. Lied Nummer 292, bitte.